Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About.
Wir versuchen das gerade schon zum fünften Mal aufzunehmen und irgendwie klappt es heute nicht.
Let's Talk About.
Also, willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und heute haben wir eine kleine Neuerung, weil Franzi sitzt nämlich ausnahmsweise neben mir.
Hi. Wir studieren beide Tiermedizin, sind heute ganz besonders albern drauf und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
In der letzten Folge haben wir über NSAIDs gesprochen und da haben wir erwähnt, dass man die nur im äußersten Notfall mit Glukokortikoiden kombinieren sollte. Außerdem haben wir in der nächsten Folge geplant, über das Cushing-Syndrom zu sprechen. Und deswegen wollten wir eben nochmal eine Folge über Glukokortikoide machen, weil wenn man die Physiologie dahinter verstanden hat, kann man sich ziemlich easy die Krankheitsbilder wie jetzt eben den Cushing oder auch Morbus Addison erklären. So, zunächst mal, wo kommen denn die überhaupt her, die Glukokortikoide, beziehungsweise auch die Mineralokortikoide? Da müssen wir uns mal die Nebenniere angucken. Und die Nebenniere ist ja aufgebaut in einen Mark und eine Rinde. Und in diesem Mark haben wir die Katecholamine, Adrenalin und Noradrenalin. Und die Rinde ist aufgeteilt in drei Schichten. Und die bildet eben die Corticosteroide, also Cortex, Corticosteroide, wie Steroidhormone. In der äußersten Schicht haben wir die Mineralokortikoide, wie eben hauptsächlich das Aldosteron. Das hat was mit dem Wasserhaushalt und dem Blutdruck zu tun und der Niere. Das ist vielleicht wann anders mal ein Thema. Dann haben wir die mittlere Schicht, da werden eben unsere Glukokortikoide gebildet und es gibt noch eine innere Schicht, da werden überwiegend Androgene gebildet, also sexuelle Hormone. Aber bei der mittleren und inneren Schicht ist es so, da werden eigentlich beide Sachen gebildet, also sowohl Glukokortikoide als auch die Androgene. Die Glukokortikoide haben wir als Hauptvertreter bei fast allen Tieren die biologisch aktive Form, das Cortisol. Und der metabolische Vorläufer davon ist das Cortison. Dann haben wir noch synthetische Vertreter, zum Beispiel Prednisolon. Da ist das Prednison der Vorläufer. Und es gibt noch Glukokortikoide mit einer höheren Wirkung, quasi Glukokortikoidwirkung. Das wäre beispielsweise Betamethason, Dexamethason oder auch Flumethason.
Glukokortikoide haben ein sehr breites Wirkspektrum und auch Einfluss auf fast jedes Gewebe im Körper. Und um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, haben wir das jetzt mal in unterschiedliche Untergruppen unterteilt. Aber generell kann man sagen, dass Glukokortikoide vor allen Dingen für die Anpassung an Stress extrem wichtig sind. Sie haben großen Einfluss auf den Kohlenhydrat- und Proteinstoffwechsel, haben verschiedene Wirkungen, zum Beispiel kardiovaskulär, zentralnervös, antiinflammatorisch, immunsuppressiv und antiallergisch. Und die letzten drei sind vor allen Dingen auch bei der therapeutischen Anwendung besonders wichtig. Wenn wir uns jetzt die Wirkung von Glukokortikoiden auf den Stoffwechsel genauer anschauen, haben wir einerseits den Kohlenhydratstoffwechsel. Die Wirkung heißt zum Beispiel, dass wir einen erhöhten Glukoseumsatz haben mit einer abnehmenden Glukosetoleranz und einer abnehmenden Insulinempfindlichkeit. In der Leber nimmt der Glykogenstoffwechsel zu und die Proteinsynthese wird reduziert. Dafür haben wir aber auch einen erhöhten Proteinabbau. Also wir bauen quasi die Proteine aus dem Körper ab, um die Bestandteile, die dann da am Ende rauskommen, für die Gluconeogenese zu nutzen, also um Glukose aufzubauen. Das Ganze führt zu einer negativen Stickstoffbilanz und unter chronischen Bedingungen zu einer Gewebsatrophie, zu Muskelschwund und zu dünner Haut. Weil wo sind denn überhaupt Proteine im Körper? Das ist zum Beispiel im Gewebe und vor allen Dingen auch in den Muskeln. Da ist sehr viel Protein, das wird alles abgebaut für den Aufbau von Glukose zum Beispiel. Auch der Fettstoffwechsel ist betroffen. Da haben wir eine Verstärkung der lipolytischen Wirkung von Glucagon, ACTH, dazu kommen wir gleich noch, und Adrenalin. Und dadurch werden die Fettdepots mobilisiert. Wenn die Glukokortikoide jetzt chronisch erhöht sind, also zum Beispiel durch eine Erkrankung oder aber durch die exogene Gabe, also zum Beispiel Gabe von Glukokortikoiden durch den Arzt, werden die Fettdepots umverteilt. Also man wird an den Armen dünner quasi, also die Extremitäten werden schlanker. Dafür nimmt der Fettanteil am Rumpf zu, am Nacken und am Gesicht. Das Ganze wird auch Stammfettsucht genannt und das ist ganz klassisch für das Cushing-Syndrom. Es gibt auch eine Wirkung auf den Wasser- und Elektrolythaushalt. Die natürlichen und die synthetischen Glukokortikoide haben eine mineralokortikoide Wirkung und deshalb werden Natriumionen verstärkt rückresorbiert. Das sorgt dafür, dass indirekt sich das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen vergrößert und dadurch können auch Ödeme entstehen. Andererseits erhöhen Glukokortikoide auch die glomeruläre Filtration und erhöhen damit die Wasserausscheidung über die Niere. Das führt zu einer Hypokaliämie und zu einer metabolischen Alkalose. Man kann sich das Ganze therapeutisch bei einer Hyperkalzämie auch zunutze machen, dadurch die Glukokortikoide die renale Kalziumausscheidung vermehrt wird und die Kalziumaufnahme aus dem Darm reduziert wird. Allerdings sollte man aufpassen, dass das Risiko erhöht ist, dass dabei Osteoporose entsteht, wenn man das eben hochdosiert und über einen längeren Zeitraum verabreicht. Dann ein Teil von Wirkungen, die therapeutisch sehr gerne genutzt werden. Das ist nämlich einmal antiinflammatorisch, also gegen Entzündungen, und immunsuppressiv, das heißt das Immunsystem unterdrückend. Weil Glukokortikoide hemmen einerseits akute Entzündungsreaktionen, aber auch chronische Entzündungsreaktionen. Bei den akuten Entzündungsreaktionen wird gehemmt zum Beispiel die Vasodilatation, die Kapillardurchlässigkeit oder auch die Migration von Leukozyten. Bei chronischen Vorgängen wird die Kapillar- und Fibroblastenproliferation gehemmt und die Kollagenablagerung. Zusätzlich ist es noch so, dass, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, wo NSAIDs ja auch die COX hemmen, also wer das jetzt noch nicht oder nicht mehr weiß oder sich noch nicht angehört hat, die letzte Folge über NSAIDs reden wir sehr lange über die COX 1 und 2. Und die Glukokortikoide schlagen quasi in die gleiche Kerbe. Die hemmen nämlich auch die Produktion von Prostaglandinen und Leukotrienen durch die Hemmung von COX, von der COX 2 insbesondere. Aber das nicht so wie die NSAIDs, die ja irreversibel an die COX binden, sondern die hemmen einen Schritt früher, nämlich in der Translation von der mRNA der COX. Also die Bildung von dem Enzym wird generell gehemmt. Es gibt auch kardiovaskuläre Wirkungen, weil in vielen Zellen durch die Glukokortikoide die Anzahl von Adenorezeptoren erhöht wird und dadurch haben es Katecholamine einfacher, in die Zelle zu gelangen. Das Ganze wirkt dann positiv inotrop, also die Herzkontraktionskraft wird erhöht und Kapillare sprechen durch die Glukokortikoide wesentlich besser auf Adrenalin an. Es kommt auch zu einer peripheren Vasokonstriktion und in Schockzuständen gibt es dann eine antioxidative Wirkung. Glukokortikoide wirken auch auf die Blutdruckregulation, also Patienten mit einem zu hohen Glukokortikoidspiegel haben häufig auch einen zu hohen Blutdruck. Dann gibt es noch weitere Wirkungen, die zum Beispiel auch das ZNS betreffen. Das wird nämlich einerseits indirekt beeinflusst, aber auch direkt. Indirekt zum Beispiel durch die ganzen Wirkungen, die wir gerade aufgezählt haben, durch den Stoffwechsel, durch den Elektrolythaushalt, durch die Durchblutung. Und direkt steigern Glukokortikoide die Erregbarkeit des Gehirns. Und verbessern meist das subjektive Allgemeinbefinden. Das bedeutet, wenn man einem kranken Patienten Glukokortikoide gibt oder verabreicht, dann geht es dem erstmal besser. Das liegt aber nur daran, dass die Erregbarkeit des Gehirns durch die Glukokortikoide gesteigert wird und dann fressen die Tiere wieder mehr oder sind wieder aktiver. Aber das führt leider auch zu einer Fehlinterpretation bei den Patientenbesitzern, weil die denken, dass ihren Tieren besser geht. Aber das ist halt nur für kurze Zeit so. Sobald man die Glukokortikoide wieder absetzt und die Wirkung von denen nachlässt, dann geht es den Tieren halt wieder schlechter und im schlimmsten Fall sogar noch schlechter als vorher. Man muss auch aufpassen, es kann auch durch die Gabe von Glukokortikoiden wegen der Wirkung auf das ZNS zu einer übersteigerten Erregung kommen. Also es kann zur Bösartigkeit kommen der Tiere, aber auch zu Depressionsverhalten. Das Blutbild wird auch verändert, die Anzahl der eosinophilen Granulozyten sinkt und die Anzahl von Thrombozyten steigt an. Wachstum und Zellteilung werden auch genauso beeinflusst. Glukokortikoide haben da einen sehr, sehr starken Einfluss auf Wachstum und Zellteilung. Zum Beispiel bei der DNA-Synthese und bei der Zellteilung. Die wird nämlich gewebsspezifisch gehemmt. Also zum Beispiel sinkt die Proliferation der Fibroblasten von der Epidermis oder auch von Zellen der Magenschleimhaut. Was nicht beeinflusst wird, beziehungsweise wo Wachstum und Zellteilung nicht beeinflusst wird, ist im Knochenmark und in der Darmschleimhaut. Bedeutet andererseits aber auch für uns, wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was die mit der DNA-Synthese in der Zellteilung machen, dass wenn Glukokortikoide über einen längeren Zeitraum gegeben werden, dass es zu schlecht heilenden Magen-Darm-Ulzera kommen kann. Aber Jungtiere können auch in eine Wachstumsdepression fallen, weil das einfach starken Einfluss hat auf die Zellteilung und Wachstum.
Ja, jetzt haben wir ziemlich viel über die Wirkung gehört. Jetzt müssen wir aber natürlich noch wissen, wie das Ganze überhaupt ausgeschüttet wird. Und ja, wir haben ja schon besprochen, beziehungsweise ich habe am Anfang schon gesagt, wo die Glukokortikoide herkommen. Die kommen aus der Nebennierenrinde. Jetzt brauchen wir noch zwei andere Organe quasi. Da haben wir einmal... Also Louis im Hintergrund ist immer eine Bereicherung. Ja, wir brauchen die Hypophyse und den Hypothalamus. Und zwar gibt es so eine physiologische Achse, die hat man vielleicht auch schon mal in Physio gehört, sollte man zumindest mal gehört haben. Das ist die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse. Das ist auch der kortikotrope Kreislauf. Und zwar ist das eben, also das beschreibt quasi, wie das Ganze ausgeschüttet wird und ja, angeregt wird, dass wir überhaupt Glukokortikoide produzieren. Und zwar ist es so, dass wir ein Hormon aus dem Hypothalamus haben, das ist das CRH, das nennt sich Corticotropin-Releasing-Hormon. Und dieses CRH, wenn das ausgeschüttet wird, bewirkt in der Adenohypophyse die Spaltung von POMS, Propiomelanocortin, das ist quasi ein Vorprodukt von unter anderem ACTH und ACTH ist adrenokortikotropes Hormon. Adreno, also Glandula adrenalis, ist ja die Nebenniere. Dieses ACTH brauchen wir, damit im Endeffekt quasi die Produktion von Glukokortikoiden in der Nebennierenrinde stimuliert wird. Und dieses POMT, nenne ich es jetzt einfach mal, ob man das so korrekt so ausspricht, weiß ich nicht. Aber das ist quasi ein Vorprodukt und wenn wir das nächste Mal auch über den Cushing reden oder auch beim Pferd, da ist das nochmal, spielt das nochmal ganz oder hat das einen wichtigen Aspekt, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal so genau erwähnt. Genau, also wenn wir jetzt quasi die Glukokortikoide produziert haben, dann haben wir einen höheren Glukokortikoidspiegel. Und das wiederum hat dann einen negativen Rückkopplungseffekt auf CRH und ACTH. Da in diesen Organen nämlich haben wir Rezeptoren, die darauf ansprechen. Und deswegen wird quasi, wenn wir Glukokortikoide ausgeschüttet haben, über diesen negativen Rückkopplungseffekt die beiden anderen Hormone runtergefahren. Und im Endeffekt reguliert sich der Körper damit sozusagen selbst, dass nicht überschießend Glukokortikoide produziert werden. Andersrum ist es natürlich genauso, wenn wir jetzt ein niedriges freies Cortisol haben beispielsweise, haben wir einen Anstieg von CRH aus dem Hypothalamus. Dadurch haben wir dann auch einen Anstieg von ACTH aus der Adenohypophyse und die Nebennierenrinde produziert dadurch mehr Glukokortikoide. Langfristig zu hohe Glukokortikoidspiegel hemmen dann eben nicht nur die Freisetzung von den Glukokortikoiden, sondern auch die Synthese von ACTH durch diesen Rückkopplungseffekt. Und das passiert zum Beispiel durch exogene Zufuhr von Glukokortikoiden. Also wenn ich jetzt einem Tier eben langfristig Cortison oder eben weitere, da kommen wir jetzt noch dazu, was es für verschiedene Glukokortikoide gibt, genau, wenn wir das eben von außen zuführen, kann es so weit kommen, dass uns die Nebennierenrinde atrophiert, zum Beispiel. Wir haben eine große Gefahr, wenn wir langfristig Glukokortikoide geben, nämlich wenn wir es plötzlich absetzen, dann kann es zu einer sogenannten Addison-Krise kommen. Das heißt, wir haben langwirksame oder chronisch verabreichte Glukokortikoide, die wir auf einmal absetzen. Und das Problem ist, die ACTH-Sekretion und die Nebennierenrindenfunktion ist eingeschränkt und die dauert, also es dauert erstmal eine Weile, bis die wieder anspringt. Und dann haben wir quasi plötzlich gar keine Glukokortikoide mehr. Und das ist natürlich auch ein negativer Effekt davon. Die Konzentration von den Glukokortikoiden ist nicht immer gleich im Blut. Wir haben quasi einen zirkadianen Rhythmus. Also beim Mensch ist es so, dass wir morgens eine hohe Konzentration haben und nachts haben wir die niedrigste Konzentration an Glukokortikoiden im Körper. Beim Hund ist das auch so. Und bei nachtaktiven Tieren, also wenn wir uns jetzt beispielsweise mal die Katze angucken, da haben wir ein umgekehrtes Verhältnis. Das zentrale Nervensystem, also das Gehirn, gibt den Rhythmus vor. Der ist eigentlich sehr stabil, aber durch chronischen Stress kann dieser Rhythmus eben verloren gehen. So, dann kommen wir zu den Indikationen und zu den Dosierungen. Wir haben eben verschiedene Krankheiten, die dieses hormonelle Gleichgewicht durcheinander bringen kann. Also die Fehlfunktion von der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse. Beispielsweise wäre das Cushing-Syndrom oder auch der Hypoadrenokortizismus, Morbus Addison, das ist eine primäre Nebennierenrindeninsuffizienz. Genau, das wären jetzt mal Beispiele davon. Wir haben verschiedene Applikationsformen von Glukokortikoiden. Glukokortikoide generell sind freie Alkohole, längerkettige Alkohole und damit praktisch unlöslich in Wasser und anderen Lösungsmitteln, aber man kann die sehr gut oral geben, also gerade bei Tabletten, in Tablettenform für Hund und Katze. Wir haben aber auch wasserlösliche Präparate, die man eben injizieren kann, gerade in der Notfalltherapie oder eben wenn wir eine Depotwirkung haben wollen von länger wirksamen Glukokortikoiden. Wir können die auch lokal spritzen oder eben auch lokal intraartikulär, das geht auch. Aber man muss aufpassen, dass selbst eben so lokal gespritzte Glukokortikoide natürlich auch systemisch wirken können, weil das wird natürlich vom Körper auch verstoffwechselt. Eine Langzeittherapie sollte generell gut abgewogen werden, weil wir eben wir haben so eine gewisse Schwelldosis von Cortison, also so ein, beziehungsweise das, diese Schwelldosis ist
für Glukokortikoide generell.
Für Glukokortikoide generell und es ist halt eben auf diese Cushing-Schwelldosis bezogen. Das heißt, wenn man die überschreitet, kann es eben zur nachteiligen Wirkung führen, also eben zum Cushing-Syndrom. Und diese Feedback-Mechanismen, was ich eben gerade genannt habe, das sind halt einfach Dinge, die man beachten muss, dass das im Körper eben stattfinden kann und wir dadurch auch die Nebennierenrinde atrophieren kann im schlimmsten Fall. Langzeittherapien sollte man eben nie schlagartig absetzen, das habe ich gerade schon gesagt, sondern man sollte das immer ausschleichen. Generell, wenn man auch schon über mehrere Tage ein Glukokortikoid gegeben hat, sollte man das trotzdem immer ausschleichen.
So, jetzt haben wir eben schon ein paar Namen genannt von Glukokortikoiden, die man so verabreichen kann. Und wir stellen jetzt mal kurz die synthetischen Glukokortikoide vor, die es so gibt. Und man unterscheidet da generell zwischen kurzwirksamen, mittellangwirksamen und langwirksamen Präparaten. Zu den kurzwirksamen Präparaten zählt einerseits Cortisol, das ist auch Hydrocortison, aber auch das Cortison, da haben wir den Unterschied ja schon zu Beginn genannt. Und die dauern so maximal 12 Stunden. Also die Wirkung von denen dauert maximal 12 Stunden an. Deswegen heißt es auch kurzwirksam. Zu den mittellangen Präparaten gehört Prednison. Und da haben die ungefähr eine Wirkung. Also die Dauer der Nebennierenrindensuppression hält so 12 bis 36 Stunden an. Und Prednison hat die 4- bis 5-fache Wirkung von Cortisol zum Beispiel. Zu den langwirksamen Präparaten gehört zum Beispiel Dexamethason, Betamethason oder Flumethason. Dexamethason hat die 30-fache Wirkung von Cortisol und Flumethason sogar die 700-fache Wirkung von Cortisol. Also es ist schon wirklich ein sehr potentes Mittel. Die drei letzten, die langwirksamen, haben ungefähr eine Wirkung von 36 bis 72 Stunden. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, die haben keine mineralokortikoide Wirkung, die langwirksamen Präparate. Basierend auf den Wirkungen, die Glukokortikoide im Körper haben, kann man die natürlich auch therapeutisch einsetzen. Und das zum Beispiel bei akuten allergischen Reaktionen und chronischen Entzündungen. Da greift man auf die antiinflammatorische und immunsuppressive Wirkung zurück. Das Ganze sollte man eben in hohen Dosierungen dann vornehmen. Ein anaphylaktischer Schock oder ein Endotoxinschock können auch mit Glukokortikoiden behandelt werden. Da benutzt man zum Beispiel hochdosiert Prednison. Allerdings sollte man Glukokortikoide nicht bei einem septischen Schock verwenden. Allergische Bronchial- und Hauterkrankungen können auch mit Glukokortikoiden behandelt werden, zum Beispiel in niedrigeren Dosierungen Prednisolon oder Dexamethason, aber auch lokal durch entsprechende Salben. Lokale Entzündungen, zum Beispiel im Gelenk, können auch mit Kristallsuspensionen, mit Depotwirkung, zum Beispiel mit Dexamethason behandelt werden. Dann noch ein ganz interessanter Fakt, dass Geburts- und Aborteinleitungen ab dem letzten Drittel der Trächtigkeit auch mit Glukokortikoiden eingeleitet werden können. Vor allen Dingen beim Rind, da funktioniert es einfach am zuverlässigsten. Und nach der Injektion von Glukokortikoiden tritt die Geburt dann ungefähr 18 bis 36 Stunden nach der Injektion eben ein. Bei den anderen Tieren ist es leider weniger zuverlässig. Und das Ganze funktioniert so, dass die Glukokortikoide dem Fetus ein Signal geben und dadurch wird die Geburt induziert, weil die Synthese von Östrogen in der Plazenta erhöht werden. Das Endometrium ist dann sensibilisiert für Oxytocin, der Gelbkörper wird zurückgebildet und dadurch kann eben durch diese ganze Kaskade kann dann die Geburt eingeleitet werden. Und das ist beim Rind eigentlich eine ganz zuverlässige Methode.
Wo Wirkungen sind, haben wir natürlich auch Nebenwirkungen und auch Kontraindikationen. Und da ist jetzt immer wichtig zu wissen, dass so kurzfristige Anwendungen auch mit höheren Dosierungen meistens sehr gut verträglich sind und praktisch wir keine Nebenwirkungen haben. Das heißt, sie treten meistens nur bei länger, also Nebenwirkungen treten meistens nur bei länger andauernder oder bei hochdosierter Glukokortikoidgabe oder eben bei Depotpräparaten, da treten eben Nebenwirkungen auf und das können eben verschiedene sein. Generell ist das Infektionsrisiko natürlich erhöht, wenn wir das Immunsystem unterdrücken, also gerade bei hohen Dosen. Wir haben eine verzögerte Wundheilung und im Endeffekt kann das auch zu Muskelschwund führen. Also wir müssen uns einfach die Wirkung der Glukokortikoide vor Augen führen, dann wissen wir eigentlich auch schon, was unerwünschte Nebenwirkungen sein können. Osteoporose und Wachstumsstörungen eben durch diese immunsuppressive und antiproliferative Wirkung, eine Hautatrophie und eben diese mineralokortikoide Wirkung, da können eben Ödeme entstehen, also hat man ja vielleicht auch schon mal gehört, wenn jemand Cortison bekommt, gerade auch bei Menschen, dass man so aufquillt, das liegt eben daran. Gastrointestinale Symptome bzw. Nebenwirkungen, da ist ja auch nochmal wichtig, was wir dann in der NSAID-Folge gesagt haben, dass man das auf gar keinen Fall kombinieren soll, weil die auch noch an die gleichen, also die binden sich ja an Proteine im Blut und das zusammen mit quasi der Wirkung am Gastrointestinaltrakt von beiden, das kann eben super schwere Durchfälle machen. Dann hat es natürlich noch eine diabetogene Wirkung, also wir können durch Glukokortikoide auch einen Diabetes auslösen. Ja, Kontraindikationen haben wir virale oder bakterielle Infektionen, also weil wir eben dadurch eine reduzierte Immunität haben und eine erhöhte Infektanfälligkeit. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, wenn wir gleichzeitig Antibiotika geben bei einer bakteriellen Infektion, aber man muss aufpassen, der Krankheitsverlauf kann natürlich maskiert werden. Also bei infektionsbedingten Entzündungen können eben das kann sich viel, viel besser ausbreiten. Wir können eine rasche Besserung haben, aber ja, wie gesagt, man kann das vielleicht gar nicht mitbekommen. So, dann sind Glukokortikoide kontraindiziert im Zeitraum von der Impfung, logischerweise, also gerade bei einer aktiven Immunisierung. Wir wollen ja eine Immunreaktion haben und wenn wir Glukokortikoide geben und wir das Immunsystem unterdrücken, dann wäre das sehr unpraktisch. Die Trächtigkeit eben aus den Gründen, was Franzi gerade erzählt hat, ist natürlich auch eine Kontraindikation, weil wir bei höherer Dosierung oder bei längerer Behandlung eben die Gefahr haben, dass wir einen Abort provozieren.
Ja, das war unsere Folge zu Glukokortikoiden. Es ist ein sehr schweres Wort anscheinend. Vor allen Dingen, wenn man das 10-mal in einem Satz benutzt, ist dann irgendwie die Zunge auch nicht mehr so bereit, das Wort auszusprechen.
Ja, genau. So, dann haben wir euch jetzt hoffentlich gut vorbereitet auf das Cushing-Syndrom. Und ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen. Es war euch nicht zu abgespaced und abgefahren und zu tief, gerade was die Wirkung betrifft, war ja doch relativ speziell. Dann würde ich sagen,
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.